Gleich geht es los mit der neuesten Episode Rausgehört. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Die Freiluftsaison geht wieder los. Erlebe hochwertiges Abenteuer-Equipment zum Anfassen und Ausprobieren. Dazu spannende Vorträge, Workshops und entspannte Abende in den coolsten Outdoor-Locations deutschlandweit. Auch in deiner Nähe. Check jetzt alle Termine auf globetrotter.de/freiluft und komm kostenlos vorbei.
Rausgehört.
Wir hatten beide unsere Phasen, wo wir gedachten, ob das jetzt so klug ist, denk doch mal an die Rente und was weiß ich, was man halt in Deutschland, was man in Deutschland immer hört. Und wir haben es ja gegenseitig immer eigentlich rausgezogen und dann letztlich ja zusammen geschafft, dann loszuziehen.
Ja, ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man einfach irgendwann mal anfängt, und wir haben irgendwann dann einfach auch einen Flug gebucht, und in dem Moment hat man ja auch schon Geld bezahlt dann, ne? Dann muss man ja auch los.
Eine ausgeglichene Work-Life-Balance, daran arbeiten wir doch alle. Manchmal gelingt es ganz gut, zu anderen Zeiten bleiben große Reisen leider nur ein Gedankenspiel. Svenja und Peter sind einen Schritt weiter gegangen. Sie haben ihre guten Jobs gekündigt, um ihren Traum von großen Abenteuern endlich leben zu können. Ihr Plan, die Welt im Bulli zu erkunden. Erster Stopp, Alaska. Was dann passiert ist, darüber spreche ich heute mit dem Paar aus Dortmund. Vanlife vom Feinsten, mit einer Reise von Nordamerika bis nach Rio de Janeiro. Bis plötzlich Corona kam und alle Pläne auf den Kopf stellte. Ich möchte von Svenja und Peter wissen, was das Reisen mit dem Van für sie so besonders macht, welche Hotspots sie nie vergessen werden, welches Equipment ihnen schon das Leben gerettet hat und woher sie den Mut genommen haben, den Arbeitsalltag komplett hinter sich zu lassen und ein Leben voller Abenteuer zu beginnen.
Rausgehört.
Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter, und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Tja, also so kurz nach einem großen Abenteuer habe ich hier noch keinen im Podcast gesprochen, denn ihr seid ja erst seit ein paar Wochen wieder zurück in Deutschland. Wie ist das eigentlich? Fühlt ihr euch schon wieder heimisch oder wie geht's euch beiden so?
Ja, heimisch irgendwie schon, aber so richtig angekommen irgendwie auch nicht.
Ja, wir hatten jetzt das Glück, oder wir haben es auch so ein bisschen geplant, dass wir halt zum Frühling wieder zurückkommen. Das macht die Sache auf jeden Fall einfacher, wieder anzukommen hier.
Ja, wobei die momentanen Umstände es dann natürlich doch im Endeffekt nicht so einfach gemacht haben. Allein schon irgendwie die Tatsache, dass wir dann die ganze erste Zeit eigentlich niemanden sehen konnten. Also man kommt zurück und freut sich ja irgendwie, Freunde und Familie zu sehen oder in den Arm zu nehmen. Und ja, eigentlich lebt man total isoliert. Das war natürlich dann schon irgendwie merkwürdig.
Tja, Corona hat da echt einiges durcheinander geschmissen, ja. Auch bei euch. Und es waren ja 2 Jahre voller Abenteuer. Und was da alles passiert ist, darüber sprechen wir gleich hier im Podcast. Vorher zum Kennenlernen das Globetrotter-Profil.
Alter?
31.
Und 33.
Beruf?
Tja, gute Frage. In unserem früheren Leben haben wir quasi ganz normal in Bürojobs, im Marketing und in Einkauf gearbeitet. Mittlerweile reisen wir eigentlich hauptberuflich, haben auch unseren Reiseblog, wo wir Reiseführer veröffentlichen, sind unter anderem bei Globetrotter mit unseren Vorträgen als Speaker, und ich schreibe auch im Moment gerade an einem Buch.
Mein größtes Abenteuer.
Ja, das war wahrscheinlich unsere letzte Reise. Wir haben vor 2 Jahren sind wir nach Alaska geflogen, haben uns dort einen Bulli gekauft und sind letztlich fast 2 Jahre später auf kleinen Umwegen in Rio de Janeiro gelandet.
Diverse Umwege.
Der schönste Ort der Welt.
Ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Superlativen, deshalb fasse ich es ein bisschen weiter. Ich mag Alaska, Australien und Hawaii sehr gerne.
Ja, es ist wirklich sehr schwer, einen einzelnen Ort auszuwählen, aber ich bin im Großen und Ganzen Fan von außergewöhnlichen Landschaften, für uns Europäer außergewöhnlichen Landschaften, zum Beispiel die Nationalparks in Utah, Arizona und Nevada in den USA oder auch die Ushuni-Salzwüste in Bolivien.
Diese Begegnung werde ich nie vergessen.
Wilde Grizzlybären in Alaska. Die haben da ja ihren ganz natürlichen Lebensraum. Und im Spätsommer ist eigentlich so deren Hochsaison, wo man die super beobachten kann. Dann kommen die nämlich alle zum Lachsfischen ganz nah an die Seen dran und futtern sich ihren Winterspeck an. Dementsprechend quasi die Saison, um die Bären zu beobachten.
Ja, für mich waren das tatsächlich Dorfbewohner in Madagaskar. Da sind wir ein paar Tage mit dem Einbaum über einen Fluss geschippert und sind ab und zu mal in Dörfern ausgestiegen, die wirklich keine Straßenverbindung haben. Und das war sehr interessant zu sehen, wie die dort leben.
Mein coolster Moment.
Also ich glaube, auch so bezogen auf die große Reise, der Moment, wo wir in Alaska dann wirklich den Bulli hatten und umgebaut hatten und so das erste Mal wirklich losgestartet sind.
Also für mich war es wirklich ein Moment, als wir in Peru endlich mal einen 5000er bestiegen haben. Das wollte ich immer schon machen und endlich mal geschafft.
Mein Herzschlagmoment.
Ja, das war bei mir eine richtig üble Sache. Also ich habe da jetzt noch Albträume von. Wir sind in Nordargentinien einmal mit dem Auto, haben wir bei so einer Familie gecampt und haben dann abends noch ein Bierchen getrunken mit dem Familienvater. Und auf einmal kam eine riesige Vogelspinne um die Ecke. Also es war wirklich, die war wirklich so groß wie ein Teller. Und habe ich noch nie gesehen, auch im Fernsehen noch nicht. Und der Vater hat dann kurzerhand einen Holzpfahl genommen, hat die zerschmettert. Weil er Angst um seinen Hund hatte, weil die wäre für den wirklich gefährlich geworden. Aber ich habe einen Schock meines Lebens bekommen.
Ach krass.
Ja, ich glaube, es gibt unterwegs immer ganz schön viele schöne Momente, die einem das Herz schneller schlagen lassen. Für mich wäre es vielleicht in Guatemala, da sind wir auf den Vulkan Acatenango gestiegen. Und wir wollten das unbedingt total cool und individuell ohne Guide machen. Und was dann bedeutet, dass man auch sein Zelt und sein Essen, sein Trinken, Schlafsack und alles mit selber hochschleppt. Und dementsprechend war es nicht nur deshalb ein Herzklopfmoment, weil wir dann wirklich abends, als wir hochgekommen sind, den Nachbarvulkan haben ausbrechen sehen, ja, sondern weil einem mit dem vielen Gepäck auf 4000 Metern generell das Herz gut schlägt.
Die schlimmste Nacht meines Lebens.
Ja, da schwank ich noch so ein bisschen zwischen mit 40 Grad Fieber mit Salmonellen in Honduras oder auf auch wieder 4000 Meter plus mit Höhenkrankheit und halb erfroren in Peru.
Ja, also bei mir, ich glaube, von uns beiden komme ich normalerweise besser mit solchen Situationen klar. Aber als wir in Bolivien mit unserem Auto stecken geblieben sind auf 4500 Metern Höhe, wo wirklich nicht abzusehen war, wie wir jemals hier einen Abschleppdienst bekommen sollen oder so, da ging mir wirklich die Muffe und ich wusste auch kurzzeitig gar nicht, wie es weitergehen soll. Zum Glück habe ich am nächsten Tag das Auto repariert bekommen noch und es ging weiter.
Den Geschmack werde ich nie vergessen.
Ich habe in Ecuador tatsächlich Cuy, dieses gegrillte Meerschweinchen, gegessen. Nicht zu empfehlen, schmeckt echt nicht gut.
Ja, ich habe mir da lieber das Positive gemerkt und zwar hawaiianisches Poke, also quasi dieser rohe Fisch.
Und der war lecker. Wie hat das so geschmeckt?
Das ist mega lecker. Also wir haben uns davon rund um die Uhr ernährt. Ich habe glücklicherweise Peter vorrechnen können, dass es viel günstiger ist, wenn wir uns jeden Tag Poke kaufen, als Nudeln zu kochen, weil das Gas ja so teuer ist. Und das schmeckt einfach total gut. Also es ist meistens ja Thunfisch, hat aber nicht annähernd was mit dem Thunfisch zu tun, den man aus der Dose bekommt. Also es ist ja frisches Fleisch oder frischer Fisch. Und ja, wonach schmeckt das? Es geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Sushi. Dadurch, dass es mariniert ist. Aber ja, muss man einfach probieren. Schmeckt wunderbar.
Mein persönliches Lieblingstool.
Naja, finde ich einfach ein Schweizer Taschenmesser am praktischsten. Ich weiß, das wurde schon ganz oft gesagt, aber es ist einfach super.
Das würde MacGyver sagen. Also für mich ist es tatsächlich mein Buff-Multifunktionstuch. Das hat sich halt in den Bergen, ist halt mega praktisch, wenn einmal die Sonne rauskommt, dann kommt wieder Wind und dann kommt wieder Kälte. Also ist einfach praktisch beim Wandern.
Drei Sachen, die jeder Abenteurer zum Überleben braucht.
Ja, logischerweise mein Lieblingstool, das Schweizer Taschenmesser. ein Wasserfilter und Flipflops. Weil ja, in Wanderschuhen kann ja jeder wandern, ne? Ist ja kein Abenteuer.
Ja, und ein guter Daunenschlafsack.
Rausgehört.
Ja, die besten Ideen, die entstehen ja grundsätzlich bei einem Wein und so war es ja auch bei euch. Ihr habt euch ja ein paar Gläser gegönnt und irgendwie immer verrücktere Pläne gemacht dabei. Also 2018 war das. Da könnt ihr euch bestimmt noch ganz genau dran erinnern, so an den Beginn aller eurer Abenteuer, oder?
Ja, trotz Wein können wir uns da sehr gut dran erinnern.
Wie war das damals?
Ja, also ich glaube, die Idee, dass wir irgendwie nochmal länger weg wollen und verschiedene Orte länger bereisen als jetzt in so einem typischen 3-Wochen-Urlaub, die war schon länger da und es ist ja jetzt nicht ganz so einfach irgendwie, wenn man einmal so richtig in einem festen Job ist, der eigentlich auch nicht schlecht ist und eine Wohnung hat und einen Freundeskreis und so weiter, da dann so komplett irgendwie draus auszubrechen, ist ja schon irgendwie, also für uns hat das zumindest irgendwie eine Weile gedauert, bis wir da wirklich uns getraut haben. Und eigentlich die Idee oder die richtige Planung ist dann tatsächlich bei besagter Flasche Wein entstanden, dass wir einfach so eine Weltkarte hatten und mit Post-its jeder so geschrieben hat, was er gerne machen möchte, wo er hin möchte oder auch teilweise irgendwelche Aktivitäten. Und dann haben wir das so ein bisschen ja, ganz analytisch angegangen und priorisiert und was kann man auch noch später machen, wenn man alt ist oder wenn man dann doch wieder nur noch die 3 Wochen Urlaub hat und ja, was sind Sachen, die irgendwie so aufwendig vielleicht sind von der Organisation oder von der Größe des Landes her, dass wir das dann unbedingt jetzt machen möchten, wenn wir wirklich die Zeit dafür haben.
Und daraus ist eine Route entstanden, die wir überhaupt nicht eingehalten haben.
Klassiker.
Ja, also es war so eine Semi-Route, muss man dazu sagen. Der Peter hatte irgendwie im Kopf, dass er hinterher diese Orte, die wir dann rausgemacht haben, unbedingt so wie im Fernsehen beim Krimi, wenn die dann so einen Faden da durchziehen und die Elemente miteinander verbinden. Und hat auch diesen Faden, so einen Wollfaden da durchgezogen. Und dann haben wir dummerweise hinterher davon ein Bild gepostet, weshalb wirklich alle Leute dann immer dachten, ja, ich habe ja eure Route gesehen und eure Route. Und ich dachte immer so, nein, wir haben doch überhaupt keine Route. Der Peter hat einfach nur so einen Wollfaden da durchgezogen. Also ja, es gab quasi Ziele, aber eine richtige Route, das war eher so aus Versehen entstanden.
Und ihr wart ja vorher auch schon reisebegeistert. Ich glaube, ihr habt euch auch selbst im Ausland kennengelernt. Mhm. Aber eben wie du schon meintest, eben Svenja, ihr hattet auch gute Jobs, wenig Zeit für Abenteuer. Woher kam eigentlich plötzlich dieser Mut, dass ihr Jobs, Wohnung, alles gekündigt habt und dann raus in die Welt gefahren seid?
Ja, ich glaube, da war es wirklich vorteilhaft, dass wir halt zu zweit waren. Weil sobald einer ein bisschen Bedenken hatte, hat der andere dann wieder die Bedenken genommen eigentlich und motiviert, dass wir das dann doch durchziehen. Und das war wirklich bei beiden. Wir hatten beide unsere Phasen, wo wir gedachten, ob das jetzt so klug ist, denk doch mal an die Rente und was weiß ich, was man halt in Deutschland was man in Deutschland immer hört. Und wir haben es ja gegenseitig immer eigentlich rausgezogen und dann letztlich ja zusammen geschafft, dann loszuziehen.
Ja, ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man einfach irgendwann mal anfängt und wir haben irgendwann dann einfach auch einen Flug gebucht und in dem Moment hat man ja auch schon Geld bezahlt dann, ne? Dann muss man ja auch los.
Und das war ja der Moment, wo es auch eigentlich keinen Weg mehr zurück gab, so richtig. Wie haben denn Chefs und Freunde reagiert? Da gab es ja bestimmt auch ein bisschen Getuschel, kritische Fragen, vielleicht müsst ihr das machen, warum macht ihr das, warum direkt so lang, habt ihr es euch gut überlegt und so weiter, das kennen ja viele.
Ich glaube, wir sind dem eigentlich immer von vornherein ganz gut aus dem Weg gegangen. Also ich glaube, so die Frage, wie findest du das oder so, haben wir relativ selten gestellt, damit solche Diskussionen auch gar nicht auftauchen, oder? Hatten wir sowas?
Ja, und ich, also jetzt zum Beispiel mein Chef war sehr verständnisvoll in der Sache, weil ich glaube, der hätte es gerne auch selber gemacht. Und so geht's, glaube ich, vielen, die dann denken, ja, hätte ich das auch mal gemacht.
Ich glaube, es gibt so zwei Gruppen. Einmal die, die es irgendwie selber gerne gemacht hätten oder so. Also gerade auch ältere Leute, die damals einfach nicht so diese Optionen hatten. Aber dann auch die Leute, die eigentlich so ihr Leben, sag ich mal, mit Haus und Kindern und festen Job und so eigentlich auch ganz bequem finden und das dann eher gerne von der Couch aus beobachten und interessant finden, aber selbst auch gar nicht machen wollen.
Genau darum geht's ja auch in diesem Podcast, also dass wir Leute inspirieren, einfach mal sich zu überwinden, das Abenteuer zu suchen, vielleicht dafür eben dann auch mal eine längere Pause vom Job zu nehmen und aus diesem Hamsterrad im Alltag. Und für euch steht ja, glaube ich, nach 2 Jahren jetzt fest, dass ihr es auf jeden Fall immer wieder tun würdet, denn ihr habt großartige Dinge erlebt, darauf können wir ja im Detail gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Und nach diesem legendären Weinabend damals 2018 ging es ja auch ziemlich schnell los und der erste Sehnsuchtsort für euch war Alaska, da seid ihr dann auch hingeflogen.
Genau, also wir sind dann im Juli 2018 gestartet. Wir hatten zuerst einen Flug nach Seattle gebucht gehabt, weil wir wussten ja, wir wollen gerne mit einem Auto, also mit einem Campervan durch Alaska fahren. Und ja, das hatte eigentlich eher praktische Gründe mit Seattle, weil da gibt's halt günstigere Flüge hin und wir hatten schon überlegt, findet man in Alaska denn überhaupt so ein Auto? Wir hatten mal kurz geguckt gehabt und das war eher mau. Ja, im Endeffekt sind wir dann doch quasi direkt von Seattle ein paar Tage später weitergeflogen und haben es einfach versucht und hatten da tatsächlich total Glück, denn wir hatten überall geguckt, so auf den üblichen Seiten, wo man eben Gebrauchtfahrzeuge findet und es gab genau 2 Bullis in Alaska zum Verkauf. Davon war einer fahrtüchtig. Und ja, da haben wir dann zugeschlagen.
Ja, und im Endeffekt war das wirklich eine richtig glückliche Fügung, weil hat sich herausgestellt, dass es in Alaska extrem einfach ist, als Ausländer tatsächlich ein Auto zu kaufen und extrem unbürokratisch. Das haben wir vorher halt überhaupt nicht gewusst.
Ist da auch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, ob man als Ausländer wohl ein Auto kaufen kann oder nicht. Wir haben das irgendwie einfach so, ja, uns überlegt, dass wir das machen wollen und da gar nicht drüber nachgedacht, ob das vielleicht irgendwie ein Problem sein könnte. Von daher.
Es war ja so ein Familienbully, den ihr da in Alaska recht spontan gekauft habt, aber er hat ein bisschen nach nassem Hund gerochen.
Oh ja.
Und jeder, der einen Hund hat, der weiß genau, wie das riecht. Also nicht sehr angenehm, oder?
Nee, ja, das ist, ich meine, in Alaska regnet es halt ab und zu mal auch und ja.
Harte Winter.
Die Familie hatte so, ich weiß gar nicht, was das für ein Hund war, aber der hat auf jeden Fall sehr viel Haare gehabt, die sehr furchtbar werden können. Ja, wir mussten da schon ein bisschen umbauen, aber wir haben tatsächlich dann auch innerhalb von einer Woche es geschafft, das Auto zu kaufen, anzumelden und zum Campervan umzubauen.
Ja, aber Putzen war tatsächlich ein großer Akt des Umbaus. Also auch generell die Kinder, die da drin mitgefahren sind, waren irgendwie auch sehr außer Rand und Band, was Kaugummis und Sticker und was weiß ich was angeht. Also ich glaube, von 4 Tagen Umbau war wahrscheinlich ein Tag irgendwie einfach nur das Ding irgendwie so auf Vordermann bringen, dass man da drin auch wirklich rumfahren möchte.
Boah, Respekt. Also in so wenigen Tagen das ganze Ding so umzubauen, dass es euer Traum-Van geworden ist, das ist ja schon eine ordentliche Leistung.
Ja, aber du musst dir vorstellen, Alaska im Juli hast du ungefähr 20 Stunden Tageslicht. Das spielt dir natürlich in die Karten dann.
Ja, es waren so gesehen 8 für normale Menschen.
Also ihr hattet schön Arbeitszeiten, die ordentlich waren.
Ja, die Nachbarn haben sich nicht so gefreut.
Ja, also man merkt es halt gar nicht, ne, dass es schon so spät ist, weil es bleibt einfach ewig hell. Also Mitternacht ist jetzt nicht irgendwie der Grund, dass du ins Bett gehen müsstest, weil du denkst, ach ja, ist ja auch schon dunkel, ne? Also wir haben das ganz oft gehabt, dass wir auch einfach total vergessen haben, Abend zu essen. Und dann war es plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, 10, 11 Uhr. Und wir haben gemerkt, dass wir es einfach total vergessen haben, weil man hätte gedacht, es ist vielleicht 18 oder 19 Uhr von der Helligkeit her.
Ihr habt, glaube ich, dem Bulli auch Namen gegeben, Bertha.
Ja, ne? Ja, das ist auf Peters Mist gewachsen.
Wie sah Bertha denn am Ende aus? Nehmt uns mal mit in euren schönen Van.
Bertha ist ja ein T4-Bulli und blau.
Oh, schick.
Und hinten drin ein Bett, also quasi alle Sitze raus, außer Fahrer und Beifahrer. Und die restliche Fläche war Bett. Hinten hat der Peter uns eine Ausziehküche draußen eingebaut. Und man kocht quasi dann unterhalb des Kofferraums draußen. Wir hatten da sehr, sehr viel Glück, weil in, ich glaube, 8 oder 9 Monaten, die wir letztendlich mit der Bertha unterwegs waren, hat es an genau 5 Tagen geregnet. Das hat uns die Sache sehr erleichtert.
Oh ja.
Es gibt ein schönes Outdoor-Badezimmer ebenfalls mit so einer, nennt man das? So eine Campingdusche halt, ne? Also wo du so einen Sack füllst und dann aus dem Schlauch rausduscht.
Ja, wir hatten jetzt nicht so viel Luxus an Bord, muss man sagen. Ne?
Ja, also wenn du sagst, Traum-Camper-Van, das ist er so gesehen dann nicht ganz gewesen. Also im Sinne von alles, was wir uns je erträumt haben. Aber es war, glaube ich, der größte Traum, den wir in der kurzen Zeit da rausholen konnten.
Ja, vor allem sehr praktisch, stelle ich mir das ja auch vor. Ihr hattet alles auf kleinstem Raum.
Absolut.
Und das Ding war zuverlässig. Ihr seid ja wirklich viele, viele tausend Kilometer durchgehalten. Jo. Ihr seid damit durch Alaska, durch Kanada gereist. So richtig diesen Vanlife-Traum. Was waren so die ersten Momente, wo es euch richtig erwischt hat, wo ihr richtig geflasht wart von dem, was ihr da gerade erleben durftet?
Also das war gleich eigentlich am Anfang der ersten Woche, als wir losgefahren sind wir aufs Kenai Peninsula, das ist im südlich von Anchorage in Alaska. Und also wirklich die ersten 2 Wanderungen, die wir in Alaska gemacht haben, sind, glaube ich, bis heute fast die besten, die ich jemals gemacht habe.
Auf jeden Fall.
Das war einfach unfassbar, diese Schönheit der Natur. Und es ist halt auch nicht so voll dort, wie es halt in manchen anderen Natur-Hotspots ist. Ja, einfach Wahnsinn.
Ja, und Alaska eignet sich halt auch wirklich mega gut für diesen Klischeetraum vom Vanlife, weil wir wissen bis heute nicht so, ob es wirklich so 100% offiziell erlaubt ist. Es ist auf jeden Fall nicht offiziell verboten, dass man eigentlich fast überall stehen kann. Also es war nie für uns ein Problem, echt auch sehr, sehr landschaftlich schöne Orte zu finden, an denen wir übernachten konnten und meistens dann auch sogar noch alleine waren, weil es einfach so viel große, weite Fläche gibt, dass, obwohl es andere Camper gibt, jeder genug Privatsphäre für sich hat. Das war einfach schon wunderschön.
Also so eigentlich richtig der Vanlife-Traum, den
total.
Ihr da gelebt habt, ne? Also
ja.
Jeden Morgen an einem wunderschönen Ort aufwachen, vorbei cruisen zwischendurch an wilden Flüssen und so und vielleicht zwischendurch auch mal die Aussicht auf diese rötlichen Canyons genießen. Ihr konntet ja auch immer Halt machen, wo es gerade mal schön war, Fotos machen, eine Wanderung, die Umgebung genießen. Das ist ja dieses Spontane, was das Vanlife eben so besonders macht.
Und total. Das geht in Alaska wirklich richtig, richtig gut.
Und dann irgendwo in Texas, Drama. Plötzlich war ja Schluss. Nach 20.000 Kilometern hat Bertha plötzlich schlapp gemacht. Wie war das in dem Moment? Erstmal wahrscheinlich ein Schock oder ist ja ein Familienmitglied in dem Moment?
Ja, es kam jetzt ein bisschen schleichend, ne? Also wir haben eigentlich, abends war alles gut. Wir sind nach Texas reingefahren und wollten eigentlich nach Austin, weil es soll ja auch so eine coole Stadt sein. Ist es auch, wie wir später noch rausgefunden haben. Und dann dachten wir, machen wir den Umweg noch. Haben es dann aber an dem Abend nicht mehr geschafft und irgendwo ja, im Niemandsland, sage ich mal, übernachtet und wollten am nächsten Morgen weiterfahren. Und das Ding war, das ist ja ein Automatikgetriebe gewesen. Das heißt, er schaltet ja normalerweise mit zunehmendem Gas selber hoch in die Gänge. Und man merkte so ein bisschen, obwohl wir vielleicht, keine Ahnung, bei 40 oder so höchstens waren, also km/h, dass er nicht weiter schaltet und der Motor extrem aufheult. Und im ersten Moment, ja, denkst du halt noch, was ist da los? Ne, mach's mal wieder aus und wieder an. Wird sich schon wieder geben, aber ja, hat's nicht. Also der Schock kam so ein bisschen schleichend.
Ja, und das Problem war, ich meine, eine Panne haben ist ja gar nicht so wild, aber wenn man halt mit einem VW in Texas eine Panne hat, dann ist es schon ein bisschen übler, weil die ganzen Werkstätten oder die ganzen Mechaniker kommen überhaupt nicht, kommen mit ihren Dodges und was weiß ich da klar, aber nicht mit dem VW-Technik. Und ja, bis wir da allein mal jemanden gefunden haben, der unser Auto einfach mal auslesen konnte.
Ja, Peter hat wirklich 3 Stunden telefoniert.
Und ja, irgendwann wurde man dann doch noch abgeschleppt und war natürlich Freitagnachmittag, da passiert das ja immer. Das Praktische war natürlich, wir hatten so eine Trip Interruption Insurance abgeschlossen.
Haben wir auch erst in dem Moment herausgefunden, dass wir das haben.
Ja genau, das haben wir erst beim Abschleppunternehmen
erfahren. Echt, so eine ganz besondere Versicherung, habe ich noch nie gehört.
Ja, die, wie beim ADAC eigentlich, das war so eine Premiumversicherung, das war günstiger für uns, das Auto so zu versichern. Und das haben wir dann nachhinein erst erfahren und hatten dadurch dann die Möglichkeit, bis zu 4 Tage im Hotel abzusteigen und uns Essen und Trinken bezahlen zu lassen.
Also während das Auto repariert wird.
Genau, bis zu $1,500 und am Ende hat man eine Rechnung von 1.300, glaube ich.
Ja, wir sind extra mal schnell in den Supermarkt gegangen.
Und im Hilton abgestiegen. Ja, aber das war alles ganz cool, nur es hat halt leider trotzdem... war das Auto kaputt. Also wirtschaftlicher Totalschaden wurde uns da diagnostiziert. Und wir mussten dann mal gucken, wie wir da weiterfahren.
Also wir saßen jetzt wirklich dann in so einem Weltstädtchen von Texas fest, Abilene. Wer kennt es nicht? Und es ist ja alles schön und gut, wenn man da jetzt ein paar Tage irgendwie auch mal chillen und runterkommen kann und ein bisschen Luxus, sag ich mal, hat, nicht selber kochen muss. Aber das Blöde war halt eben wirklich, dass ich dann Montag rausstellte, wie Peter gerade sagte, dass das Auto nicht so leicht zu reparieren ist, sondern das Getriebe komplett hinüber ist und alle Optionen, die es da irgendwie gab, von wegen neues Getriebe einbauen oder nachbauen lassen und was weiß ich, die waren weitaus teurer als das, was wir von dieser Versicherung bekommen haben. Deshalb war das schon blöd. Also wir haben dann echt überlegt als Lösung, wir wollen ja eh nach Mexiko weiter und in Mexiko ist ja sicherlich die Arbeitsstunde viel günstiger als in den USA. Und haben dann ausgerechnet, wir konnten ja im ersten Gang fahren, also so 30 km/h schafft man da ja vielleicht noch. Und dass wir bis nach Torreón kommen könnten und dann wahrscheinlich 14 Tage brauchen würden, wenn wir mit 30 km/h und 10 Stunden am Tag fahren. Und ja, das war dann tatsächlich die beste Option, die wir kurzfristig dann angepeilt haben. Ja.
Das heißt, ihr seid dann rüber getuckert irgendwie nach Mexiko und hinter euch haben die Trucks gehupt und so ähnlich?
Ja, so ähnlich. Wir sind dann ja losgefahren und hatten parallel gedacht, okay, wir gucken mal, wie es mit einem Notverkauf aussieht. Wir wissen ja nicht, ob es in Texas dann, in Mexiko dann überhaupt klappt. Und da hatte Peter dann das Auto quasi zum Verkauf gesetzt und bekam dann irgendwann eine SMS. Willst du es erzählen?
Ja, ich habe irgendwann eine E-Mail war das bekommen von einem Eaton und der meinte, ey, ich habe das gleiche Problem bei meinem VW auch schon mal gehabt. Das kann man ganz günstig reparieren. Du kaufst einfach die Teile und einen Sixpack Bier und dann repariere ich dir das. Ja, und ich dachte erst, natürlich ist das, in USA wird man auch immer voll gespammt. Sobald man ein Auto zum Verkauf stellt, kommen so viele E-Mails rein, die dich irgendwie übers Ohr hauen wollen. Und ich dachte, das wäre genau dieselbe Geschichte. Bis ich dann nach ein paar Tagen mir dann doch mal überlegt habe, komm, es kostet ja nichts, ich kann ja mal antworten. Und es hat sich dann rausgestellt, dass dieser Ethan sehr aktiv war in der Couchsurfing-Community. Das heißt, er hat schon ein paar Referenzen gehabt, man konnte ihm auf jeden Fall trauen. Und dann haben wir uns dann wirklich an einem Abend mal getroffen, haben über die ganzen Problemchen, die das Auto hat, gesprochen. Am gleichen Abend habe ich dann noch über eBay die ganzen Ersatzteile gekauft. Und dann haben wir dann 3 Tage später, sobald die Teile da waren, die zusammen eingebaut. Und ja, Bertha lief wieder.
Ach, sag mal, wohin habt ihr die denn schicken lassen, die Ersatzteile? Ihr habt ja auch keine Adresse unterwegs.
Ja, das war halt wirklich krass, weil wir hatten dann irgendwie plötzlich so viel Glück im Unglück. Wir haben es dann ja noch geschafft eben und sind nach via Austin noch nach San Antonio gefahren. Und in San Antonio hatten wir dann auch einfach mal bei Couchsurfing, ja, allein schon auch irgendwie, um Leute kennenzulernen und so, so ein Gesuch reingestellt, dass wir halt kommen und unser Auto kaputt ist. Und falls einer kennt, der das Auto kaufen will, kann er auch Bescheid sagen. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, was passiert. Und uns haben plötzlich so viele Leute eingeladen. Und es war zu diesem Zeitpunkt dann auch noch Thanksgiving. Und alle waren, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass alle irgendwie in so einer hilfsbereiten Verfassung waren, aber das war wirklich krass. Wir hatten so viele Einladungen bekommen und sind die ersten Tage ständig irgendwo hin und her gewechselt, weil wir gesagt haben, ja, wir müssen jetzt hier, dem anderen hatten wir es auch schon zugesagt, und dann war ja, aber du kannst auch noch gerne bei uns bleiben, oder ihr beide könnt bei uns bleiben, dass wir da echt schon irgendwie so ein bisschen Freizeitstress dann hatten, weil wir plötzlich so viele Leute dort kannten, die alle total hilfsbereit waren. Das war echt krass.
Ja, und die Geschichte mit Ethan war halt war sehr spannend. Er hat sich er hat eine Verletzung am Arm gehabt, war eigentlich gelernter Kfz-Mechaniker und konnte deswegen in seinem Job nicht mehr arbeiten. Und deswegen wollte er nebenbei ein bisschen schrauben. Die Verletzung in der Hand hatte er aber, weil er im Knast eine monotone Arbeit machen musste. In den Knast ist er gekommen, weil er wohl mal ein bisschen mit Waffen verkauft hat, was man in den USA dann wohl doch nicht immer kann oder darf. Das war dann sehr interessant. Und wie gesagt, er hat dann uns geholfen, das Auto zu reparieren, weil er zu dem Zeitpunkt halt auch keine Krankenversicherung hatte leider und sich keine OP leisten konnte für den Arm.
Also das Krasse daran war eigentlich irgendwie, dass ein paar Tage später, nachdem er uns geholfen hat, und er war dann auch wirklich sehr rigoros, wollte kein Geld dafür annehmen, hat sich dann echt nur noch zum Essen einladen lassen und sein Sixpack Bier, was er ja gefordert hatte, kassiert. Aber hat sich da echt geweigert, irgendwie noch Geld anzunehmen, obwohl er uns ja wirklich viel geholfen hat und Zeit investiert hat. Aber witzigerweise hat er dann echt ein paar Tage später einen Anruf erhalten von irgendeiner NGO, dass sie ihm die OP zahlen würden, damit er wieder quasi, ja, auch als Kfz-Mechaniker arbeiten kann. Also einfach irgendwie so total die krasse Karma-Geschichte.
Ich wollte gerade sagen, manchmal ist es eben doch so, dass sich Karma dann wieder beweist, dass es eben doch wahr wird, wenn man hilft, dass es auch irgendwo zurückkommt. Das habe ich jetzt übrigens schon von einigen Abenteurern gehört, hier auch im Rausgehört-Podcast, dass irgendwo unterwegs mal ein großes Drama war, aber auch immer direkt die Hilfsbereitschaft, ja, da war. Und das hat euch wahrscheinlich auch bestätigt, dieses raus in die Welt fahren, am Ende irgendeiner hilft einem dann doch, wenn es mal ganz schlimm läuft und man eben Hilfe braucht unbedingt. Und sowas kann einem auch eine gewisse Sicherheit geben unterwegs.
Absolut, also es geht ja irgendwie letztendlich ständig was schief, ne? Mal besser, mal schlimmer. Aber ja, so richtig alleine bleibt man letztlich nie. Irgendwas passiert immer und alles ist wieder gut.
Ihr wart dann ja auf einmal in Mexiko. Wie habt ihr dieses Land so erlebt? Weil es gibt ja auch immer wieder Warnungen vor Kriminalität, vor der Armut. Wie war es für euch in Mexiko?
Ja, also da haben wir wirklich gar nichts von mitbekommen. Das waren, wir haben gemerkt, dass vor allem in Nord- und Zentralamerika das nördlichere Land immer vor dem südlicheren Land warnt. Das heißt, die Kanadier sagen, in den USA ist voll gefährlich. Die Amerikaner sagen ja, oh, die Mexikaner, da brauchst du gar nicht hinfahren. Die Mexikaner sagen dann, Guatemala, um Gottes Willen, fahren wir nicht dahin. Und das geht dann so weiter nach Süden. Und im Endeffekt, ist das alles gar nicht so schlimm. Man muss natürlich in Mexiko schauen, dass man nicht in diese Drogen-Hotspots fährt, in manche Städte, wo Drogenumschlagsplätze sind. Das muss man ja nicht herausfordern, aber ich würde sagen, 95% von Mexiko sind einfach nur wunderschön.
Ja, also ich war da auch vorher sehr zwiegespalten. Also weil gerade in der Zeit, wo wir dann ja doch relativ lange in San Antonio waren, da gibt's auch viele Mexikaner, die in den USA leben. Und witzigerweise waren dies eigentlich, die am meisten gewarnt haben und gesagt haben, oh mein Gott, fahrt bloß über die Mautstraßen, niemals über die kostenlosen Straßen, und alle möglichen Tipps gegeben haben. Und gut, das sind natürlich auch irgendwo immer privilegierte Leute gewesen, auch in Mexiko. Aber wir haben das überhaupt nicht so empfunden. Also wir sind dann auch relativ schnell von den Mautstraßen auf die Nicht-Mautstraßen umgestiegen, weil die Mautstraßen auch kein Deut besser sind als die anderen. Die haben genauso viele Schlaglöcher. Und wir haben auch teilweise mit offenem Kofferraum geschlafen, weil es zu heiß war und andere Sachen. Also ich hatte vorher wirklich ein bisschen Angst, aber es hat sich in keinster Weise bestätigt. Also ich glaube, es gab einmal eine Strecke, die wir nicht umgehen konnten oder wollten, vor der beim Auswärtigen Amt gewarnt wurde. Das ist in Chiapas, relativ weit im Süden, so ein Dschungelgebiet. Und da wurden in der Vergangenheit, gab es immer mal wieder Überfälle. Also ich glaube, es war auch ein deutscher Fahrradfahrer und ein, ich weiß gar nicht, Pole oder Däne oder so. Also die halt eben so eine größere Fahrradtour gemacht haben und die dann da leider zu Tode gekommen und geköpft wurden. Das ist ein paar Jahre her. Es gibt diverse Reisebusse, die dort überfallen wurden. Und ja, die Straße mussten wir halt leider auch nehmen. Im Endeffekt ist es aber auch da eigentlich nichts Großartiges passiert. Also wir sind in mehrere Straßensperren gekommen, wovon aber auch nur eine wirklich ernstzunehmende war, wo die Männer dann auch alle vermummt standen und ein Nagelbedarfer Straße lag und man musste dann halt umgerechnet 5 Euro zahlen. Aber das ist dann tatsächlich auch das Schlimmste gewesen. Auch die Polizei, vor der wir immer gewarnt wurden, war zu uns immer super freundlich. Ich glaube, wir wurden häufig rausgewunken wegen unseres amerikanischen Nummernschilds. Die Amerikaner sind komischerweise in Mexiko nicht ganz so beliebt. Und sobald es dann klar war, dass wir Deutsche sind, ja, ist es eigentlich dann relativ schnell immer in so einen Fußball-Smalltalk direkt übergeschwappt. Und dann konnten wir halt fahren.
Das Gute ist auch, dass wir relativ unauffällig unterwegs waren mit dem Bulli. Ich meine, die ganzen Kollektivbusse da unten sind auch VW-Busse. Deswegen, ich glaube, manchmal wurden wir gar nicht als Touristen wahrgenommen. Und das Nummernschild aus Alaska kennt jetzt auch nicht jeder.
Ja. Wir haben es auch mal zwischenzeitlich für eine Strecke abgeschraubt, damit man das nicht sieht, dass wir ein amerikanisches Nummernschild haben und dann hatten wir halt einfach gar keins. Das war auch okay.
Und wie habt ihr da in diesem Bereich der Strecke dann auch übernachtet? Ihr musstet ja immer irgendwo dann auch mal eine Stelle finden, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger ist, wo ihr vielleicht auch frisches Wasser bekommen könnt. Oder hattet ihr vorher schon die ganzen Zwischenstops irgendwo recherchiert?
Ja, es ist ja heutzutage relativ einfach, da es ja für alles eine App gibt. Dementsprechend ist Schlafplatz finden gar nicht so schwer gewesen, weil meistens kann man das einfach ganz gut recherchieren, wo andere bereits vorher geschlafen haben und wie sie es fanden. Und in den USA kann man eigentlich relativ häufig noch freistehen, vor allem im Norden. Es wird im Süden dann langsam mal schwieriger. Oder man hat eben die Campingplätze in den Nationalparks. Aber ab Mexiko ist es eigentlich so, dass man relativ häufig zum Beispiel auch auf Hotelparkplätzen übernachten kann oder vor Sehenswürdigkeiten. Das hat dann immer den schönen Nebeneffekt, dass man dann direkt als allererster morgens an der Sehenswürdigkeit ist, bevor die Reisebusse ankommen. Das haben wir eigentlich auch relativ häufig gemacht, weil man muss schon zugeben, je weiter man in Richtung Zentralamerika runterkommt, desto schwieriger wird es mit dem Freistehen. Einfach auch, weil das Land viel privatisiert ist. Genau. Also es gibt nicht so diese...
Es gibt keine geschützten Nationalparks und sowas. So eine Struktur wie in den USA gibt es eigentlich gar nicht mehr.
Wie war das? Welche App habt ihr da genutzt? Also könnt ihr irgendeine App vielleicht auch empfehlen für alle, die ein ähnliches Abenteuer planen?
Ja, wir haben da die App iOverlander genutzt. Und in USA gibt es dann noch zusätzlich Wikicamps USA beziehungsweise dann Wikicamps Kanada.
Okay, also wenn man da vorher ein bisschen recherchieren möchte, ein paar Apps drauf schaffen aufs Handy, das kann man ja auch schon, bevor man die Reise beginnt, hilfreich. Das ist wahrscheinlich dann hilfreich. Ja. Ihr hattet ja noch ein weiteres Drama mit der Bertha, nämlich auf einer steinigen Buckelpiste ist dann ein Reifen geplatzt und die Ölwanne aufgerissen.
Oh ja.
Und sowas lässt sich ja wirklich nicht easy reparieren. Wie seid ihr mit solchen Stresssituationen eigentlich umgegangen? Gerade für Paare ist das ja nicht immer ganz leicht dann in dem Moment.
Ja, das stimmt. Ja, also die Situation.
Vor allem, weil einer ja schuld ist, ne?
Ja, genau. Das muss ich mir heute noch anhören, dass ich da übermüdet über so einen Stein gefahren bin. Das war auch wirklich eine, nicht so tolle Situation, vor allem, weil wir wirklich 6 Liter Öl in die Landschaft da unbeabsichtigt da lassen haben. Das war umwelttechnisch auch nicht so gut. Aber auch da kam dann irgendwann jemand. Also da kam erst ein Bus, mit dem konnte ich dann in den nächsten Ort weiterfahren. Da konnte ich dann den Mechaniker, den Ortsansässigen finden. Der hat dann mit einem Mototaxi sind wir zurückgefahren und hat am nächsten Tag dann ein Abschleppunternehmen aus der nächsten größeren Stadt besorgt. Also natürlich in der Situation, in der das passiert, ist man erstmal total am Ende und aufgeschmissen. Aber im Endeffekt fügt sich das dann alles wieder. Also wir haben dann alles eigentlich 2 Tage im Verzug gemacht, weil wir die Reparatur ein bisschen länger sich hingezogen. Aber unsere Reise hat es jetzt nicht größer beeinflusst.
Und ihr habt eine schöne, was heißt schöne, ihr habt eine Geschichte mehr, die ihr hinterher erzählen könnt, auch hier im Podcast.
Also ich hätte darauf verzichten können, aber ja.
Ja gut, klar. Übrigens, Krankenhausaufenthalt war ja auch noch dabei, bei dir Sven, glaube ich, ne?
Ja genau, aber eigentlich kann ich da auch gar nicht so viel zu erzählen, weil ich mich gar nicht dran erinnere.
Ach krass, was war denn da los? Also, du warst richtig krank auf jeden Fall, ne?
Ja, also ich glaube, so ganz hundertprozentig konnte man das nicht sagen. Also ich glaube, ich hatte Salmonellen. Ja, es hatte sich so ein bisschen hingezogen. Ich glaube, wir haben uns das eingefangen am Lago Atitlan in Guatemala. Zumindest fing es da immer so an, ne, dass man mal irgendwie immer mal wieder so ein bisschen Bauchweh hatte. Aber eigentlich noch nicht so schlimm. Und das kam und ging dann immer im Abstand von so ein paar Tagen. Dann war es wieder gut. Dachte ich, bist wieder gesund. Und dann kam es doch wieder. Ja, und dann waren wir halt in Honduras. Ganz zum Schluss waren auch wirklich schon unsere letzten Tage mit der Bertha. Und dann wurde es irgendwie gar nicht mehr besser. Und wir sind dann irgendwann nach einer ganz, ganz schlimmen Nacht, die anfangs erwähnte schlimmste Nacht, am nächsten Tag ins Krankenhaus gefahren. Wo die aber auch wirklich sehr freundlich und zuvorkommend waren. Das Krankenhaus war ein bisschen fragwürdig, so hygienisch gesehen und alles. Ja, aber ich bin ja wieder gesund geworden. Also man ist dann mal in den Tropf gekommen und Peter auch gleich mit.
Ja, wenn ich schon mal da bin, ne?
Ach so, hast du direkt noch mitgenommen, ja, den Service.
Ja, genau. Und das war halt auch wirklich krass. Wir sind dann hinterher, die haben uns dann eine ellenlange Liste an Medikamenten geschrieben und die eine Krankenschwester ging dann auch noch mit uns mit zur Apotheke. Und du denkst ja, du bist in Honduras und nicht nur eins der gefährlichsten, sondern auch der ärmsten Länder der Welt. Und dann standen wir an der Apotheke und mussten 50 Cent für die Medikamente bezahlen und wir hatten wirklich eine Riesentüte voll. Und dann haben wir ja, okay, gut, und wo zahlen wir jetzt unsere Rechnung? Und dann kam die, nee, gibt keine Rechnung. Ja, aber wir haben das doch noch nicht bezahlt, wir müssen doch unsere Behandlung noch bezahlen. Ja, mussten wir dann nicht. Also es war im Endeffekt, ich weiß nicht, wie viele Stunden, die wir dann da waren und ja auch wirklich, ja, Ärzte beansprucht haben und den Tropf und was weiß ich. Wir mussten da wirklich nichts für bezahlen. Das fand ich schon krass.
Wie kann das denn sein? War es vielleicht Geschenk, ein Akt der Menschlichkeit dort?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nur für Argentinien und Uruguay. Also wenn die Arztkosten erstattet vom Staat. Ich weiß nicht, vielleicht auch in Honduras. Aber wir mussten.
Also wir haben hinterher nochmal überlegt, weil wir haben dann einen Tag später, als wir weitergefahren sind, gesehen, es hätte auch noch eine sehr schicke Privatklinik ein paar Kilometer weitergegeben, die auch so ein bisschen vertrauenswürdiger aussah. Vielleicht hätten wir da dann schon was zahlen müssen.
Ja, die wäre dann teurer geworden, aber so war es ein Abenteuer mehr und ihr habt es ja auch überlebt. Das ist ein spannendes Thema. Auch das habe ich jetzt schon öfter gehört von Abenteurern, dass sie eben zwischendurch auf einer größeren Reise auch mal krank geworden sind. Hattet ihr euch darauf irgendwie eigentlich vorbereitet? Irgendwelche Medikamente vorher schon eingesteckt? Oder seid ihr erstmal losgefahren und das Krankheitsthema hattet ihr sowieso ausgeklammert?
Ja, also wir hatten Malaria-Prophylaxe dabei. Und hatten die auch zwischendurch mal hinterher in Peru, glaube ich, genommen.
Im wir waren gar nicht so viel im Risikogebiet.
Deswegen. Ja, nee, und ansonsten hatten wir jetzt außer den Standardsachen wie, weiß ich nicht, ein Paracetamol oder so, ehrlicherweise nicht allzu viel dabei.
Ja, und natürlich die Impfung vorher alle gemacht, auch Gelbfieberimpfung, die braucht man für viele Länder, um überhaupt einreisen zu dürfen in Südamerika.
Ja. Oh. Ja, also wir haben uns schon damit beschäftigt, aber sind jetzt auch nicht mit so einer riesen Apotheke gefahren, was wahrscheinlich auch keinen Sinn gemacht hätte, weil im Auto, das heizt sich ja schon auch mal gerne auf 50 Grad auf. Und da unsere Kühlkette auch nicht so ganz lückenlos war, wären die Medikamente wahrscheinlich eh hinüber gewesen, relativ schnell.
Ja, und da ist ja auch wieder der Vorteil, dass man auch unterwegs immer wieder ins Internet kann und dann findet man ja theoretisch wahrscheinlich auch eine Apotheke, auch in den abgelegensten Orten dieser Welt. Ja. Lass uns noch mal kurz über Hawaii reden. Das ist ja so ein Stop, der mich so richtig, richtig neidisch dann gemacht hat. Und ihr seid ja auch nicht nur mit dem Van unterwegs gewesen, sondern zwischendurch auch mal länger gewandert, haben wir gerade schon drüber gesprochen, zum Beispiel in Nicaragua oder eben in Hawaii dann auch mal aufs Fahrrad umgestiegen.
Genau.
Ist das vielleicht auch so genau die Abwechslung unterwegs, die man braucht, um das Adrenalin-Level quasi hochzuhalten?
Ja, ich glaube, die Abwechslung ist ganz cool, so durch die verschiedenen Regionen. Also wir hatten das ja anfangs schon gesagt, dass jeder so seine, ich nenne es mal Sehnsuchtsziele hatte. Und ja, bei mir war es ja letztlich Alaska als Startpunkt und bei Peter dann irgendwann hinterher eher so die Ecke Mexiko-Zentralamerika. Und das sind ja schon auch so Regionen, die irgendwie deutlich anstrengender in einer anderen Art und Weise sind, ne? Also weil eben nicht immer alles so leicht klappt und man nicht so die Sachen bekommt, immer wie man es gewohnt ist. Also die USA sind uns da insgesamt irgendwie auch kulturell und vom Standard her deutlich näher. Von daher fand ich es eigentlich auch ganz schön, also abgesehen von dem anderen Transportmittel, auch mal wieder ja in einem Land zu sein, wo man alles irgendwie so gewohnt irgendwie hat, wie man es kennt, aber eben doch auf eine ganz andere Art. Also das fand ich, war für uns irgendwie immer wichtiger, die Abwechslung zu haben, so quasi mal Berge und dann wieder das Meer und dann wieder die Berge oder vielleicht was ganz anderes.
Ja, aber was man auch nicht unterschätzen darf, wenn man mit dem Van durch Zentralamerika fährt, also das hört sich jetzt dumm an, aber man hat gar nicht so viel Bewegung, weil man eigentlich viel im Auto sitzt. Es gibt da unten auch nicht mehr so viele Möglichkeiten zu wandern oder größere Wanderungen zu machen. Und deswegen war das schon eine gute Option, nochmal ein bisschen sportlich aktiv zu sein auf Hawaii.
Wie war das so mit dem Fahrrad über Hawaii zu fahren?
Lebensgefährlich.
Ja, es gibt nicht so viele Straßen auf Hawaii und die wenigen, die es gibt, die sind halt mit Autos vollgepackt. Das ist echt Wahnsinn.
Es gab halt eigentlich so die Situation, wo es dann wirklich absoluter Nervenkitzel war, also wo man dann teilweise auch wirklich Autofahrer, die dann das Fenster runtergekurbelt haben, get off the road und dann echt beschimpft haben. Das ist natürlich dann weniger lustig, wobei wir es dann meistens irgendwie auch mit Humor genommen haben. Aber es war trotzdem halt auch wirklich cool, teilweise sehr herausfordernd auch, weil es sind ja Vulkaninseln und Vulkane sind ja jetzt nicht so flach meistens. Nee.
Aber was ich halt cool fand, man denkt immer, man muss da voll viel vorbereiten und so. Wir haben das echt total planlos gemacht. Wir sind hingeflogen, haben uns auf Craigslist, also das ist so das eBay-Kleinanzeigen der USA, alte Fahrräder gekauft, haben noch bei Amazon uns noch ein bisschen Camping-Equipment gekauft und vor Ort. Und dann sind wir einfach los. Also es ist nicht so, dass man sein 2000 Euro super Sportrad hier aus Europa einfliegen lassen muss.
Wir haben auch vorher noch nie so eine längere Fahrradreise gemacht. Also wir sind halt schon immer viel Fahrrad gefahren, aber eher so alltagsmäßig.
Genau, wir haben auch keine Packtaschen gehabt. Ahnung. Wir haben einfach einen Rucksack hinten drauf gespannt mit Spanngurten. Das ging auch.
Ja, und auch da hatten wir halt wieder so krasse Helferchen, sag ich mal, oder wie nennt man das? Ein Engel in der Not. Und zwar hatten wir da das Problem einmal, dass wir wussten, wir müssen die Sachen bestellen und nach Hawaii ist wie Alaska so eine Ausnahme. Da liefert Amazon nicht mit seinem One-Day-Prime-Versprechen und auch nicht mit Two-Day, sondern das ist dann eher immer so, dass man da 10 Tage für eine Lieferung einplanen muss. Und dementsprechend hatten wir dann vorher versucht, über Facebook jemanden zu finden. Und haben dann auch tatsächlich den Chris gefunden, der halt zum Beispiel super nett war und gesagt hat, ja, ihr könnt eure Sachen alle zu mir liefern lassen. Also wir kannten den ja gar nicht, ne? Und der hat dann auch hinterher während der Reise, wir kamen ja von unserer Bulli-Reise aus Honduras direkt nach Hawaii und waren wirklich mehr als überladen mit Gepäck. Also so ungefähr das Doppelte, was der Durchschnittsbackpacker dabei hat, vielleicht sogar das Dreifache. Und konnten das jetzt alles gar nicht mit dem Fahrrad mitnehmen. Aber es hat auch da irgendwie sich immer so super gefügt, dass sich immer auf jeder Insel jemand gefunden hat, der dann gesagt hat, ja, kein Problem, die Sachen, die ihr nicht braucht, während ihr rumfahrt, könnt ihr einfach bei mir stehen lassen. Also da waren wieder so viele richtig coole Zufälle dabei. Und ja, auch irgendwie, dass wir da campen waren, war super, weil man kann ja eigentlich Hawaii kaum bezahlen, aber wenn du campst, ist es halt super günstig und du stehst in erster 1A-Lage am Strand. Das ist halt wirklich ein Traum.
Wo stand denn der Bulli eigentlich in der Zeit?
Der war dann ja verkauft.
Der war da schon weg,
den okay. Den haben wir in Honduras zwischen der Grenze zu Guatemala an 2 Engländer verkauft.
Ah, okay. Also hattet ihr danach eigentlich nur noch die Räder dann, ne?
Genau, deshalb hatten wir das ganze Sack und Pack dabei, weil das war ja nicht geplant, dass wir danach Fahrrad fahren. Dementsprechend hatten wir alles, was man so irgendwie im Bulli braucht und wir haben es schon wirklich so reduziert und verschenkt und zurückgelassen und so weiter. Kilo, aber also. Ja, wir sind, glaube ich, mit 70 Kilo geflogen. Und mit 70 Kilo willst du ja nicht Fahrrad fahren. Und da kommt dann ja auch noch Essen und Trinken zu. Und wie gesagt, die Vulkansteigung.
Ja, aber wie habt ihr es denn dann irgendwie sinnvoll geschafft? Also einfach nur, indem ihr das Gepäck zwischengelagert habt irgendwie.
Genau.
Sonst hättet ihr es ja gar nicht geschafft.
Genau, immer zwischengelagert und dann am Ende wieder abgeholt. Nächste Insel, da wieder zwischengelagert.
Ja, also war schon viel Logistikplanung dabei.
Crazy, dass das alles geklappt hat. Unglaublich.
Ja, im Nachhinein denke ich mir das auch teilweise. Also auch irgendwie hinterher weiter Richtung Samoa hatten wir das auch, weil wir sind dann ja von Hawaii nach Samoa geflogen. Und es gibt ja 2 Samoas, ne? Das amerikanische Samoa und das Samoa. Und wir wollten den letzteres. Und von Hawaii kann man aber besser in das amerikanische fliegen. Und zwischen den beiden Inseln ist dann aber nur noch so ein Mini-Flieger unterwegs. Also das ist ganz witzig, der hat noch nicht mal eine Tür zum Cockpit oder so. Und da darf man dann auch nur ganz wenig Gepäck dabei haben, weshalb wir da dann, obwohl wir die Fahrräder jetzt los waren, wieder dieses Problem hatten. Was machen wir jetzt mit unseren Sachen, ne? Weil wir können sie auch immer nur da zwischenlagern, wo wir auch wieder zurück hinkommen. Und haben dann im Endeffekt einfach so ein super teures Hotel in American Samoa gebucht, die aber dafür unser Gepäck gelagert haben.
Über einen Monat.
Ja. Ach geil. Guck, und am Ende hat auch das alles geklappt. Obwohl ihr Bulli los wart, dann eben mit dem Fahrrad unterwegs gewesen.
Ja, es fügt sich irgendwie immer.
Ihr habt ja so viele Traumziele besucht in diesen 2 Jahren. Und irgendwann nach ein paar Monaten oder spätestens nach einem Jahr dachte ich mir, muss doch irgendwann mal das Geld ausgehen. So war es ja bei euch auch. Ihr habt nämlich dann, um über die Runden zu kommen, auch immer wieder Jobs angenommen zwischendurch auf der Strecke. Was war da so? Was ist euch in Erinnerung geblieben? Was war besonders gut? Vielleicht gab es auch Horrorjobs, habe ich gelesen.
Ja, also ganz so viel haben wir tatsächlich unterwegs letztlich nicht gemacht. Also wir haben dann ja auch zwischendurch unsere Reisekasse mit den Vorträgen und so wieder aufgefrischt, was aber tatsächlich ein sehr schöner Job vielleicht gewesen ist.
Ja, wir waren über einen Monat auf Samoa und haben in einem Resort gearbeitet. Das ja. war eine ziemlich geile Aktion.
Also es ist quasi eigentlich der nicht so schöne Job und der super schöne Job in einem gewesen. Also es waren quasi zwei Jobs. Wir waren einmal eben in diesem Resort gewesen, wo uns dann einige Aufgaben versprochen wurden, die es am Ende so gar nicht waren. Also es hieß irgendwie mit Korallen anpflanzen und irgendwelche Öko-Projekte antreiben. Ja, und irgendwie gab es dann vor Ort eigentlich gar nichts davon. Und wir haben dann eher Barkeep und Rezeptionen gemacht. Es ist nicht direkt Horrorjob, aber ja, war eben einfach nicht das, was man uns versprochen hat. Aber wenn man an einer Rezeption sitzt, dann sieht man ja auch alle E-Mails, die reinkommen. Und eine E-Mail, die reinkam, war von einer neuseeländischen Werbeagentur, die schon mal irgendwann in diesem Hotel gewesen sind. Und ja, ganz verzweifelt auf der Suche waren nach Palangis. Palangis sind die Weißen in der Südsee. Und ja, jetzt sind wir ja nun mal Palangis und die brauchten für ein Fotoshooting, wo sie Samoa als Urlaubsdestination anpreisen wollten, eben noch ein paar Leute. Und da haben wir uns dann spontan für gemeldet und
Modeljob quasi.
Der Startschuss zu einer großen Modelkarriere.
Natürlich.
Die nach einer Woche schon wieder beendet wurde.
Ja. Nee, aber tatsächlich.
Aber erfolgreich, ne?
Erfolgreich.
Hat geklappt doch alles, oder?
Ja, ja, tatsächlich. Ja. Also wir hatten erstens eine sehr, sehr schöne Woche, wo wir wirklich krasse Sachen erlebt haben. Also wir waren wirklich im Ozean mit Schildkröten schwimmen, haben total tolle Wanderungen gemacht, Sonnenuntergangs-Shootings, wo man dann so ja romantisch mit Cocktails irgendwo in einem netten Pool rumlungert.
Von Wasserfällen gesprungen.
Ja, also es war schon wirklich cool irgendwie, was wir da auch einfach noch so erlebt haben, was wir sonst sicherlich nicht gemacht hätten. Ja, und tatsächlich soll es so gewesen sein, dass man das auch mal irgendwo in Neuseeland hat sehen können.
Ja, uns wurden Bilder geschickt mit wirklich riesigen Billboards, so LKW groß, die am Flughafen. Ja,
mit Peters Füßen zum Beispiel.
Ja, da haben es nur mit Füßen geschafft.
Ach, Fußmodel war es.
Ja, sozusagen.
Cool. Gibt's die auch irgendwo bei Instagram? Habt ihr die irgendwo gepostet? Das würde mich ja jetzt auch mal interessieren.
Ja, tatsächlich gibt's die auf unserem Instagram-Profil. Ja. Muss man wahrscheinlich inzwischen relativ weit runterscrollen. Ist auch leider relativ schlechte Qualität von denen, die es wirklich, weil irgendjemand das für uns quasi im Vorbeifahren fotografiert hat. Wir waren ja selber nie in Neuseeland, um das ja selbst zu bestaunen. Aber,
cool, das muss ich mir angucken. Wie, genau. Wie finde ich euch bei Instagram? Wie ist euer Account da?
@worktravelbalance.
Check, direkt abonniert. Sehr gut. ihr wart ja dieses eine Jahr auf Reisen unterwegs, dann nochmal kurz zurück nach Deutschland gekommen, glaube ich, um Freunde und Familien zu besuchen, ein paar Hochzeiten, genau. Solche Dinge. Ihr habt dann, glaube ich, aber sehr schnell wieder Fernweh gespürt, seid ja nach wenigen Wochen schon wieder auf Tour. Das nächste Vanlife-Abenteuer ist da gestartet. Da seid ihr dann ab nach Südamerika. Es gab nur einen kleinen Unterschied. Dieses Mal war es ja dann ein Geländewagen, den ihr in Kolumbien gekauft habt. Was war so der Hauptunterschied zwischen Geländewagen und Vanlife?
Ja, also erstmal muss man dazu sagen, ursprünglich hatten wir gedacht, wir gehen vielleicht Backpacken in Südamerika, aber dann haben wir am Balkan 3 Wochen einen Backpacking-Urlaub gemacht und gemerkt, dass das nichts mehr für uns ist.
Wir sind versaut. Genau. Wir sind versaut durch genau diese Flexibilität, die man hat. Also wir waren es irgendwie gar nicht mehr gewohnt, dass man vielleicht vorher in der Hauptsaison was buchen muss. Und ja, hatten es dann irgendwie auch verpeilt, ein Zelt mitzunehmen, weil wir irgendwie dachten, ja, können wir später noch kaufen, haben wir dann aber doch nicht gemacht. Und ja, haben uns irgendwie sehr oft über uns selbst geärgert, dass irgendwie genau diese Spontanität, die wir vorher immer hatten und die für uns total selbstverständlich geworden ist, irgendwie dann doch nicht mehr da war, weil wir dann ständig von irgendwelchen Bussen abhängig waren, die dann doch nicht so fahren, wie es heißt und so weiter und so weiter. Oder man kriegt keinen Sitzplatz mehr oder es ist zu heiß, zu kalt. Und ja, irgendwie waren wir da einfach jetzt was anderes gewohnt.
Ja. Aber man muss natürlich sagen, die Option war jetzt ein bisschen limitierter in Kolumbien. Wir haben dann nur einen Geländewagen gefunden. Und das ist halt schon noch mal eine ganze Stufe weniger Luxus als so ein Bulli. Wir haben wirklich hinten drin die Sitze umgeschlagen, so ein kleines Bettgestell da aufgebaut und haben dann im Auto geschlafen die ganze Zeit. Und das ist natürlich vor allem, weil es in Südamerika auch öfter mal geregnet hat, nicht ganz so entspannt gewesen.
Ja, also es ist einfach nochmal deutlich weniger Platz gewesen, auch wenn man jetzt im Bett liegt, quasi der Platz, der dann noch zwischen Nase und Decke übrig bleibt, war doch limitiert. ja, also Der Bulli war schon komfortabler, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, der hätte es durch Südamerika nicht geschafft. Also Allradantrieb war schon nicht schlecht und ja, wie gesagt, die Bertha hatte ja auch immer mal wieder dann Wehwehchen mit ihrem Getriebe, die wäre spätestens auf dem ersten 4000er dann endgültig verreckt.
Gab es eigentlich so unterwegs auch Momente, wo ihr am liebsten da geblieben wärt, weil es so schön war? Ich meine, ihr habt so tolle Länder besucht. Chile, Argentinien, Paraguay, Brasilien war mit dabei.
Ja, also ich fand auf jeden Fall die Bergregion in Peru am schönsten. Da ist es auch ein richtig, richtig angenehmes Klima, angenehme Luft, eine Megakultur überall. Das Essen in Peru ist ja Wahnsinn, also mit Abstand das Beste in Lateinamerika. Also da hätte ich es mir am ehesten vorstellen können.
Also in Südamerika hat mir eigentlich Brasilien am besten gefallen. Wir waren in Florianópolis, ja, ne? Ja. Eine Insel, relativ weit im Süden schon. Und das wäre so in Südamerika eigentlich der Ort, den ich mir gut vorstellen könnte. Also einfach, weil es wirklich wunderschöne Strände gab. Man konnte trotzdem aber auch wandern gehen. Es gab überall gutes Essen, viele junge Leute. Und einfach irgendwie so ein insgesamt guter, positiver Vibe, der davon ausging.
Das ist ja auch alles noch gar nicht so lange her. Ich meine, man merkt, dass die Erinnerungen sind noch wach. Ihr habt wahrscheinlich noch sehr viel Bilder im Kopf, erzählt diese Geschichten auch immer wieder gerne. Trotzdem am Ende gab es da auch so ein kleines Drama eurer Südamerika-Reise, weil dann kam ja Corona. Und ihr wolltet ja eigentlich relativ entspannt mit dem Schiff über den Atlantik zurück nach Europa kommen, so kreuzfahrtmäßig quasi.
Genau.
Aber dann kam ja alles
mega
anders wegen Corona.
Ja, wir hatten uns, weil Südamerika, muss man sagen, war schon in vielerlei Hinsicht oft irgendwie sehr anstrengend. Also mental und körperlich auch, weil irgendwie dann doch ständig auch mit dem Auto immer wieder irgendwelche Sachen passieren. Die Grenzübertritte sind mit dem Auto nicht immer ganz so entspannt.
Man bewegt sich laufend auf über 3000 Metern ja. Höhe eigentlich.
Ständig hat man keine Luft mehr. Und deshalb hatten wir uns so nach all der ja bewusst und auch gewollt anstrengenden Zeit, dann doch aber mal irgendwie gefreut, auch mal so richtige Langeweile ein bisschen zu haben und einfach mal sich so entspannen. Und hatten das Auto dann ja in Brasilien weiterverkauft und wollten mit dem Schiff nach Hause fahren. Und ja, dann kam Corona und jeden Tag quasi eine neue Hiobsbotschaft, wie es aussieht. Und ja, kurz bevor wir dann wirklich die brasilianischen Gewässer verlassen haben, war es schon alles sehr, sehr brenzlig. Und mitten auf dem Atlantik haben wir dann irgendwann erfahren, dass alle Häfen in Europa zugemacht haben und uns auch keiner mehr annehmen möchte. Außer Lissabon hat sich dann irgendwann erbarmt. Und dann durften wir halt auf direktem Weg nach Lissabon fahren, durften noch einmal in Teneriffa tanken. Und ja, sind dann dort irgendwann angekommen und durften aber auch erstmal nicht von Bord. Das war dann schon wirklich sehr, sehr komisches Gefühl auch, weil du siehst Lissabon. Also wir haben auch wirklich da so in schönster Position geparkt, um so die Altstadt und alles zu sehen. Aber du darfst nicht runtergehen. Es wurde auch alles von der Polizei bewacht und so. Und dann sind die Portugiesen, die durften dann aber irgendwann von Bord gehen, alle anderen Nationen nicht. Und die Portugiesen wurden dann offensichtlich auch alle auf Corona getestet. Ja, und dann ging einen Tag später das Gerücht um, was sich dann abends auch bestätigt hat, dass einer von denen halt positiv getestet wurde.
Und ach krass, einer von euch am Schiff dann sogar.
Genau, genau. Und damit hatte eigentlich keiner mehr gerechnet, weil wir waren ja jetzt auch schon seit über 2 Wochen unterwegs gewesen. Und ja, eigentlich denkt man dann ja irgendwie, okay, jetzt ist man so langsam safe, wenn in den 2 Wochen niemand erkrankt ist. Ne? Das ist ja so diese Inkubationszeit. War dann in dem Fall doch nicht so. Und dementsprechend sind die Portugiesen dann halt nochmal, also die Behörden quasi so richtig ausgerastet.
Ja, da durften wir uns dann auch nicht mehr auf dem Schiff frei bewegen. Jeder musste sich einen Flug buchen und es wurde schon ja angesagt, dass man dann zum Flughafen eskortiert wird und sich nicht frei bewegen darf. Ja, dann ist ein bisschen an Bord nicht die Panik losgegangen, aber ja, die Stimmung war dann auf jeden Fall nicht mehr die beste.
Ja, ja, und es war halt eigentlich so, wir wären normalerweise nach Frankreich gefahren und wollten von Frankreich aus mit der Bahn fahren, so was diverse Gründe hatte. Irgendwie wollten wir halt das Fliegen vermeiden. Gut, ein Schiff ist jetzt auch nicht unbedingt so das ökologisch freundlichste, aber gut, irgendwie müssen wir halt nach Hause kommen. Wir hatten halt auch super viel Gepäck dabei. Ich war in Brasilien, bin ich bei der Samba-Parade an Karneval mitgetanzt und hatte so ein riesen Samba-Kostüm noch an Bord, wo ich auch keine Ahnung hatte, wie das fliegen soll. Und ja, irgendwie war es ein heilloses Chaos, weil wir dann im Endeffekt, ja, sind wir einfach dann abgeholt worden. Plötzlich hieß es dann, wir müssen jetzt ganz schnell packen. Und dann wurden wir in so einen Bus gesetzt. Der wurde dann mit der Polizei eskortiert, also auch mit etlichen Polizeibullis und Motorrädern, die dann alle Kreuzungen gesperrt haben. Und dann sind wir echt wie so, wie wir in so einem Präsidentenbesuch
kommen. Ja, ich habe mich wie eine Kanzler gefühlt.
durch Lissabon geheizt, über alle Ampeln drüber, direkt aufs Vorfeld gefahren und in so ein Charterflugzeug gestiegen. Wir hatten noch kein Flugticket und gar nichts. Wir hatten auch noch ganz viele Messer in der Handtasche. Also man hat ja beliebte Schweizer Taschenmesser dabei. das war alles
gar nicht kontrolliert.
Nein, gar nicht. Krass. Wir hatten wirklich alles dabei. Also wir hätten da richtig Schabernack treiben können. und sind dann in so einer Nacht- und Nebelaktion nach Frankfurt gebracht worden. Ja, das war quasi.
Das ist eine krasse Geschichte.
Unsere Rückreise.
Ich meine, vorher habt ihr so viel Abenteuer erlebt, da irgendwie von Alaska bis nach Brasilien mit Geländewagen, mit einem Van, mit einem Bulli. So, und dann am Ende so ein Drama noch mit dem Flugzeug, das ist natürlich schon krass.
Ja, vor allem, wenn du denkst, von nun an langweilst du dich jetzt zu Tode und kannst mal so richtig runterkommen, ein Buch lesen, am Pool liegen oder was weiß ich. Und das kann dann doch irgendwie sehr unerwartet und nervenaufreibend, muss ich doch sagen.
In welches Land wollt ihr nochmal wieder zurück? Am besten, wenn Corona vorbei ist, wenn es wieder easy geht.
Ja, ich würde ja sehr gerne nach Australien.
Ich weiß gar nicht.
Ja, also auch, ne, sowas wie Hawaii geht natürlich immer.
Ans Nordkap würde ich gerne.
Ach cool, da kann ich dir übrigens ein paar Podcast-Folgen von uns empfehlen. Der Lukas zum Beispiel ist dahin geradelt. Nordkap ist offenbar sehr schick.
Ja, wir kann haben man ja gut jetzt machen.
Ja, Norwegen ist jetzt dieses Jahr halt ein bisschen schwer. Ja, deswegen.
Ja, aber wir haben ja jetzt auch hier einen Campervan seit neuestem, aus dem wir hier auch gerade live und in Farbe senden.
Und da haben wir die Corona-Lockdown-Zeit genutzt eigentlich seit Ostern. Bis Pfingsten haben wir ihn umgebaut.
Der hat auch länger als vier Tage diesmal gedauert.
Ja, ist auch besser geworden. Ja, das ist ein VW Crafter. Und hat ein festes Bett drin, auch eine Küchenzeile.
Man kann sogar drinnen bei Regen kochen.
Sogar eine Kühlbox, die funktioniert.
Ja.
Fließend Wasser, also mehr
Strom, brauchen. Solar.
Stehhöhe.
Wi-Fi on board.
Nee, ihr habt sogar Internet.
Ja.
Das ist geil. Ich glaube, es fehlt nur noch eins für euer nächstes Abenteuer, nämlich eine gute Flasche Wein.
Das glaube ich auch.
Rausgehört.
Immer wieder spannend, mit Leuten zu reden, die mit dem Van raus in die Welt fahren und so viele schöne Dinge erleben wie Svenja und Peter. Krass auch, finde ich, was unterwegs alles schief gehen kann und wie die beiden trotzdem nie ihre Abenteuerlust verloren haben. Die zwei haben übrigens auch viele schöne Videos und Blogbeiträge veröffentlicht. Sucht gerne mal nach Work-Travel-Balance, da findet ihr einiges im Internet. Und die beiden sind auch immer wieder für Vorträge in Globetrotter-Stores zu Gast. Kommt gerne mal vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Das war die 13. Episode vom Rausgehört Podcast. Schon in 2 Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de/magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
Wie der Nebel dampfend aufsteigt überm Wasser, ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
Lieblingsreisen.
Bier gibt's, sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mhm. Cheers.
Dein neuer Reisepodcast.
Man muss einfach runterfahren. Man muss Denken ausschalten und Fühlen einschalten.
Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neu geboren. Super, super toll.
Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
So. Wow,
wir sind du.
Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen.
Ja, du siehst ja nur geil, was es am Schluss kostet.
Lieblingsreisen.
Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.
Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?